Es ist ganz ungewohnt. Normalerweise, also es ist ein normaler Tag von eine Woche von der Europaabgeordneten ist ja schon davon geprägt, dass man viel unterwegs ist, super viele Menschen trifft und das alles jetzt irgendwie auf die eigenen vier Wände zu übertragen und nicht mehr so viel unterwegs zu sein, aber halt neue, vor allem die digitale Formate auszuprobieren, ist natürlich eine spannende und andere Erfahrung. Und es ist natürlich auch eine riesige Verantwortung, die ich auch gerade in der Europäischen Union sehe, jetzt gemeinsam was gegen die Corona-Pandemie zu tun. Dementsprechend ist es eine komplett neue Arbeitssituation, aber auch spannend, wie das irgendwie alles digital funktionieren kann.
Ja, du hast auch gesagt, dass du sozusagen, dass ihr auch jetzt schon digitale Abstimmungen gemacht habt und da auch weiter arbeitet. Wie läuft das so?
Genau, das tun wir. Das war erst eine große Sorge, die wir auch hatten, weil ja die Kommission weiterarbeitet und das ja auch wichtig ist, dass das Parlament laut ist in der Zeit und vor allen Dingen, wenn wir jetzt gucken, was alles passiert, also dass wir große Maßnahmenpaketen schnüren werden, wo wir die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise ja auch europäisch gemeinsam solidarisch lösen wollen, dass wir sehen, dass an den EU-Außengrenzen momentan immer noch Menschen in Lagern sind, Geflüchtete, die mit über 20.000 Menschen im Platz für 3.000 leben und da natürlich das Coronavirus eine riesige Gefahr ist, dass wir da ein handlungsfähiges Parlament brauchen. Und technisch funktioniert das ganz unterschiedlich. Also wir haben jetzt die ersten offiziellen Abstimmungen gemacht, wo wir unter anderem zum Beispiel ein Notfalllager für medizinische Schutzausrüstung beschlossen haben, europäisch. Das wurde dann digital gemacht, also wir mussten dann noch das ausdrucken und dann wieder zurückschicken, weil wir ja eine eidesstaatliche Erklärung unterschreiben müssen. Das geht technisch noch nicht anders, aber es war zumindest ein bisschen digital. Und wir haben jetzt auch die ersten Ausschusssitzungen online gehabt und das hat auch erstaunlich gut funktioniert.
Ja, cool. Ja, wir arbeiten momentan auch weiter, auch wenn das ganz schön schwer ist, weil vieles, was wir machen, sind Veranstaltungen. Wir haben hier das Cradle to Cradle Lab, wo wir uns jedes Jahr und jeden täglich hier Veranstaltungen machen. Und diese Veranstaltungen leben natürlich davon, dass Menschen herkommen. Deswegen haben wir jetzt hier ein neues Format, die Cradle to Cradle Lab Talks digital und wollen trotzdem natürlich gerne mit euch im Gespräch sein. Also nutzt die Chance unter sly.do mit uns unter C2C Talk ins Gespräch zu kommen und auch mit Delara ins Gespräch zu kommen. Es ist spannend, du bist 27 und seit letztem Jahr im EU-Parlament. Du hast Sozialwissenschaften studiert und bringst dich aber stark für Umweltpolitik und Circular Economy ein. Wie kommt es dazu und wie bist du denn ja sozusagen auch da reingerutscht, wirklich in den Umweltausschuss dann auch zu kommen?
Also wir dürfen ja als Abgeordnete Wünsche angeben, in welche Ausschüsse wir wollen. Und mir ist das Thema Umweltpolitik super wichtig und vor allen Dingen auch das Vertrauen und auch die Hoffnung, die in die Europäische Union bei dem Thema gesteckt wird. Also wir sehen überall in Europa, überall auf der Welt gehen Tausende, Millionen junge Menschen auf die Straße und fordern von Politik Handeln ein, also dass wir was tun dafür, dass wir die Pariser Klimaziele erreichen, weil das ja Ziele sind, die wir uns selber gesetzt haben. Und deswegen hat es mich gereizt, in den Umweltausschuss zu gehen, weil ich glaube, die Europäische Union da auch die Mitgliedstaaten ordentlich antreiben kann, eben ambitioniertere Klimapolitik zu machen. Und ich bin froh darüber, dass ich auch einen Platz im Umweltausschuss bekommen habe. Und gleichzeitig ist natürlich das Thema Kreislaufwirtschaft etwas, was, wenn man dann auch ernsthaft darüber spricht, wie die Europäische Union ihre Klimaziele einhalten kann, da kommt man halt nicht dran vorbei. Über die Hälfte unserer Emissionen kommen aus der Frage danach, wie wir Ressourcen gewinnen und weiter verarbeiten. Dementsprechend braucht man da eine kluge Politik, die eben dafür sorgt, dass wir die Ressourcen, die wir verbrauchen, in einen klugen Kreislauf bekommen. Und dementsprechend Umweltausschuss, Kreislaufwirtschaft, wichtige Themen, wenn man was tun möchte, dafür die Klimaziele zu erreichen.
Ja, und gar nicht so einfach, jetzt wahrscheinlich gerade daran auch weiterzuarbeiten, wenn alle nur über ein Thema sprechen, was natürlich wichtig ist, aber was da natürlich sehr viel Raum einnimmt dann auch.
Ja, also ich meine, es gibt schon erste Stimmen, die halt sagen, wir können jetzt nicht mit der Klimakeule gleich auf die Wirtschaft einhauen. Aber ich glaube, genau da fängt der Widerspruch an. Also das, was wir als Europäische Union mit dem Green Deal vorgeschlagen haben, ist ja genau das, also eben zu Wachstum, im Gegenteil, sehr viele Chancen auch die Europäische Union bereitstellt. Dementsprechend finde ich halt gerade jetzt, wenn wir darüber reden, dass wir ja mögliche Krisen in Europa, also vor allen Dingen wirtschaftliche Krisen in Europa nach der Corona-Krise auffangen müssen, dann können wir nicht aufhören, über den Green Deal zu reden. Da müssen wir erst recht über den Green Deal reden. Und da werde ich eben auch weiter Druck machen, dass das nicht in Vergessenheit gerät, weil Leute, die vielleicht nicht so hinterher sind, da sagen, ach, vielleicht ist das etwas, was man jetzt erstmal wieder vertagen kann.
Ja, du hast gesagt, dass du den Green Deal dabei ja auch begrüßt und den Circular Economy Action Plan. Was ist da das, warum du sagst, das ist das Besondere, oder warum, was ist vielleicht die Errungenschaft, die du da auch dahinter siehst?
Also erstmal ist der Green Deal, der besteht ja aus ganz, ganz vielen Paketen, und ich glaube, das ist genau die Stärke daran, weil er eben, also der Green Deal ein Vorschlag dafür ist, wie man eben diesen Gegensatz, der immer aufgemacht wird, also entweder es geht jetzt der Umwelt gut oder den Menschen gut, dass der aufgelöst wird, dass wir nämlich eine Umweltpolitik machen, die die Bedürfnisse unserer Lebensgrundlagen, nämlich der Umwelt und die der Menschen gemeinsam berücksichtigt und dafür sorgt, dass der nachhaltige Wandel, der geschehen muss, eben nicht auf Kosten der Schwächsten in der Gesellschaft geht, sondern dass wir dafür sorgen, dass er sozial verträglich passiert. Und genau das macht auch der Circular Economy Action Plan. Der ist ganzheitlich, also der guckt sich den gesamten Lebenszyklus von Produkten an, vom Design, Herstellung über Verbrauch, Reparatur bis zur Wiederverwendung, zum Recycling, und guckt dann eben auch, dass es nicht nur die Verantwortung von Verbraucherinnen und Verbrauchern bleibt, sondern eben auch Unternehmen in die Pflicht genommen werden, um einen effizienteren Umgang mit unseren Ressourcen zu erreichen.
Ja, ich finde spannend auch daran, dass man sieht, dass ein ganz großer Fokus auf das Thema Design gelegt wird und auch darauf Wert gelegt wird, zu sagen, wir wollen ja sozusagen beim Design anfangen. Das finde ich ist schon mal ziemlich bemerkenswert da drin. Und auch, dass Ursula von der Leyen schon sagt, okay, vielleicht geht es ja gar nicht mehr um die Waschmaschine, dass man die besitzt, sondern dass man auf Servicemodelle gehen kann und dass man ja nur noch sozusagen kauft, dass man einen Waschgang nutzt und nur noch kauft, dass man sozusagen den regelmäßig, dass man sozusagen 100 Waschgänge kauft statt die Waschmaschine. Das ist ja auch was, wo man merkt, okay, das haben wir schon vor Jahren sozusagen diskutiert und jetzt kommt es da langsam an. Das ist auf jeden Fall was, wo man sagen kann, ich finde das ziemlich positiv und bemerkenswert und überhaupt, dass wir sowas haben. Ich frage mich trotzdem manchmal, stecken wir dann vielleicht ein bisschen noch fest und müssten wir nicht eigentlich trotzdem noch schneller eigentlich sein, auch wenn wir uns ansehen und sehen, dass die EU sagt, ja, wir sollen bis 2050 klimaneutral sein und ja, reicht das irgendwie, uns solche Ziele zu setzen, oder müssen wir nicht eigentlich viel mehr fordern und sagen, wir müssten doch eigentlich ganz klar sein, dass wir klimapositiv sein wollen und auch viel schnellere Ziele uns schon setzen, als zu sagen 2050?
Also momentan sind wir ja noch in der Situation, dass wir die Ziele, die wir uns gesetzt haben, noch nicht mal erreichen. Dementsprechend finde ich jede Ambitionssteigerung erstmal etwas, was positiv ist. Aber klar, es gibt eben auch, also der Stand in den unterschiedlichen Mitgliedstaaten ist halt ganz unterschiedlich. Es gibt Mitgliedstaaten, die sind ganz weit, also gerade im skandinavische Länder, die haben ja auch schon Klimaneutralitätsziele oder auch Klimapositivziele, die viel früher liegen, teilweise bei 2030. Aber dann gibt es eben andere Staaten, die ziehen da nicht hinterher. Also dementsprechend haben wir natürlich die Diskussion darüber, dass wir ambitioniertere Klimaziele erreichen wollen. Und das ist auch etwas, was uns ganz akut im Europäischen Parlament beschäftigt, weil die Kommission ja ihr sogenanntes Klimagesetz vorgeschlagen hat, wo eben auch rechtswirksam Klimaziele festgelegt werden sollen. Und da finden wir eben auch im Parlament, dass das 2030-Ziel von 50-55% noch nicht ausreichen. Da werden wir auch weiter Druck machen. Aber viel spannender finde ich halt die Frage, was tun wir neben der Zielsetzung dafür, dass wir diese Ziele dann auch wirklich erreichen? Dementsprechend verstehe ich das und wünsche mir auch manchmal, dass es schneller geht. Aber ich glaube eben auch, dass wir in Europa eine sehr unterschiedliche Ausgangslage haben und ich dann schon verstehe, warum andere Mitgliedstaaten Angst haben, nicht hinterherzukommen. Genau, aber dementsprechend sind das halt offene Verhandlungen, die wir momentan führen. Aber ich glaube auch, ambitioniertere Ziele sind schon etwas, was unserer Politik gut täten.
Na, ich glaube halt vor allem, dass wenn wir uns die Ziele gar nicht erst richtig setzen, dass es dann auch schwer wird, überhaupt in die Richtung sozusagen zu kommen, weil man, wenn man sozusagen schon das falsche oder ein kleineres Ziel nur setzt, dann definiert man noch nicht genau, wo man eigentlich hin möchte. Und dann sozusagen tut man sich vielleicht auch schwerer, die Schritte dahin zu gehen.
Ja, deswegen streiten wir ja auch noch mit den Teilzielen, dass die Kommission da ambitioniertere Vorschläge macht. Genau, aber das Ziel, das Klimaziel, das Klimaneutralitätsziel bis 2050 ist ja schon etwas, was für viele Staaten in der Europäischen Union ein riesiger Schritt ist.
Ja. Ja, vielleicht darum nochmal drauf einzugehen. Es gibt ja ganz viele Bereiche. Vielleicht kannst du auch nochmal erzählen, aus deiner Sicht, wo du sehen würdest, dass die wichtigsten Umsetzungen für eine wirkliche Kreislaufwirtschaft dann im Green Deal verankert sind. Hast du da Schwerpunkte?
Also ich finde, so ein bisschen im technischen Herz steht die sogenannte Ökodesign-Richtlinie, die ja beim Designansatz, wie du es ja schon gesagt hast, wo der Vorschlag ist, die Produkte, auf die sie angewandt werden, zu erweitern. Also momentan sind da ja sogenannte energieverbrauchsrelevante Produkte drin, also Produkte wie Kühlschränke. Und das soll erweitert werden, zum Beispiel auch auf Tablets, Smartphones, Laptops. Und da sollen eben auch weitere Rahmenbedingungen für zum Beispiel ein Ladekabel für alle Geräte, also Vereinheitlichung von Ladekabeln, sorgt werden. Also das ist etwas, was auf der Designebene, finde ich, ein riesiger Schritt nach vorne ist. Aber für mich so richtig im Herz steht der Gedanke, beziehungsweise das Recht auf Reparatur, was im Rahmen des Aktionsplans vorgeschlagen wird. Also dass Verbraucherinnen und Verbraucher ein Recht darauf bekommen, dass Produkte, die sie kaufen, eben reparierbar sind. Was dafür Umsetzungsmöglichkeiten sind, das wird momentan noch sehr unterschiedlich gehandhabt in der Europäischen Union. Also es gibt Staaten, die haben da Steuerwegfall auf zum Beispiel Reparaturdienstleistungen, andere arbeiten mit Labels und dass wir da eben als gemeinsamer Binnenmarkt, den wir nun mal sind, gemeinsame Regeln festsetzen, damit Verbraucherinnen und Verbraucher erstmal bessere Informationen über Produkte bekommen, aber dann auch im nächsten Schritt natürlich dieses Recht auf Reparatur erhalten. Das finde ich eine riesige Stärkung und auch einen riesigen Umdenken, weil es ja auch bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ansetzt, dass man nicht immer gleich Produkte neu kaufen muss, sondern eben sie auch leichter und vor allen Dingen kostengünstiger reparieren kann. Und das finde ich ein riesiger Schritt, der in diesen Aktionsplan vorgeschlagen wird, wo ich hoffe, dass wir da auch, also angekündigt ist das für 2021, dass wir da auch das festlegen. Genauso, was ich auch noch gut finde, ist dieses geplante Kaputtgehen von Produkten, dass das verboten werden soll und dass man eben auch verbietet, dass, was ich das Schockierendste überhaupt finde, dass Produkte, die eigentlich noch völlig in Ordnung sind, also die unverkauft geblieben sind, die langlebig sind, dass die einfach zerstört werden dürfen, obwohl sie noch in einem guten Zustand sind, dass das auch verboten werden soll, finde ich auch einen wichtigen Teil. Aber es sind so viele spannende Punkte. Wie gesagt, er ist sehr ganzheitlich. Aber das Recht auf Reparatur, wenn ich mir eine Lieblingsforderung aus dem Aktionsplan aussuchen dürfte, wäre das Recht auf Reparatur.
Ja, das ist sicherlich richtig. Und gleichzeitig ist ja sozusagen trotzdem es so, wenn wir sagen, wir haben nur ein Recht auf Reparatur, ist ja sozusagen der Punkt mit dem Design wahrscheinlich auf jeden Fall noch vorher notwendig, weil sonst kann ich gar nicht Dinge unbedingt reparieren.
Na klar.
Und auch das Thema Langlebigkeit ist aus unserer Perspektive natürlich immer so zu betrachten, dass man sagen kann, ja, Langlebigkeit ist an sich nicht unbedingt an erster Stelle das Richtige, weil es geht ja schon um das Nutzungsszenario. Also wenn ich mir angucke zum Beispiel der Autoreifen, der jetzt immer langlebiger und langlebiger wird oder geworden ist, der hat dazu geführt, dass wir zwar weniger Autoreifen verbrauchen, aber dass wir jetzt einen Abrieb haben, der ganz besonders fein ist und als Feinstaub in die Luft geht, statt vorher sozusagen einen groben Abrieb, der auf der Straße bleibt. Und außerdem ist dieser Abrieb trotzdem auch immer noch ziemlich schädlich, macht uns krank und stellt ungefähr 40% des Kunststoffes dar, den wir als Deutschland ins Meer geben. Und wenn man sich sozusagen das überlegt, dann sieht man, okay, da wurde halt an der Langlebigkeit aus einer ökologischen Perspektive gearbeitet. Aber es wurde gar nicht unbedingt geguckt, was ist denn das Nutzungsszenario? Und das Nutzungsszenario heißt bei einem Autoreifen, der muss dafür gemacht sein, dass er in die Biosphäre gehen kann und sich dann sozusagen die Materialien, die sich abreiben, auch in der Biosphäre abbauen. Und da ist, glaube ich, sozusagen ja manchmal so die Schwierigkeit in der ganzen Diskussion, dass viele sozusagen sagen, Hauptsache langlebig, aber das Nutzungsszenario nicht unbedingt dabei betrachten. Was ich ganz gut finde, ist, dass dann ja sozusagen schon darauf eingegangen wird, dass man biologische Kunststoffe oder bioabbaubare Kunststoffe auch nutzen sollte. Gleichzeitig ist da ja sozusagen auch, ist das teilweise ein bisschen rausgenommen worden und wird dann so auf die Bioökonomie sozusagen der EU gegeben. Wie siehst du das? Hast du den Eindruck, dass sozusagen der Teil eigentlich zu kurz kommt dann da drin? Oder dass, ob das wirklich so verstanden ist, dass man eigentlich sich nochmal angucken muss, ja, was das Nutzungsszenario dahinter ist?
Ja, absolut. Also ich meine, das werden wir dann auch konkret im Detail sehen. Aber ich glaube, das ist halt auch etwas, was bei diesem Aktionsplan nochmal als Erwartungshaltung gesagt werden muss. Es ist ja erstmal nur ein Fahrplan der Themen, die die Kommission als Teil dieser Kreislaufwirtschaft sieht. Und es wird auch darüber gesprochen, also zum Beispiel über Chemikalien in Produkten und welche das gesundheitsschädliche, umweltschädliche Chemikalien gar nicht erst mehr in Produkten verarbeitet werden sollen. Das sind alles Dinge, die auch Teil dieser gesamten Kette sind. Also wie gesagt, es sind halt ganz viele unterschiedliche kleine Maßnahmen, die den gesamten Lebenszyklus thematisieren. Aber natürlich heißt der Lebenszyklus auch die Nutzung und wie Produkte dann tatsächlich genutzt werden. Also der Gedanke, den sehe ich schon im Aktionsplan festgesetzt, aber du hast natürlich total recht, wir müssen dann, wenn die einzelnen Maßnahmen kommen, auch schauen, ob das dann kohärent ist und ob es dann auch wirklich, wirklich zu einem Kreislauf wird. Und da ist das die Frage der Nutzung und ist dann natürlich eine zentrale.
Aber das heißt, da ist sozusagen noch eine gute Möglichkeit für uns auch anzusetzen und da auch noch Info reinzugeben. Und auch, ich glaube, aus der Perspektive ist auf jeden Fall noch einiges notwendig, was man mit einbringen kann, aber das kann man dann anscheinend ja auch noch gerade.
Genau, also Aktionsplan ist jetzt erstmal Work in Progress und es gibt noch sehr viele, also wahrscheinlich auch sehr viele Möglichkeiten, wie wir über einzelne Pakete auch gemeinsam dann wieder sprechen können.
Ja, ich glaube, ein Punkt, den zum Beispiel ich auch noch da drin sehen würde, wäre das Thema sozusagen reale Preise auch zu sehen und auch zu sehen, dass wir schaffen müssen, dass wir halt nicht auf einer Seite Dinge fördern können und sagen, ja, wir wollen unbedingt neue Businessmodelle fördern, aber gleichzeitig halt sozusagen gerade der Rahmen schon gar nicht erst dafür stimmt. Also wir momentan haben wir eine starke Gesetzgebung, die ja eigentlich gar nicht unbedingt reale Preise fördert, sondern wir haben ganz viele Subventionen an ganz vielen Stellen und sozusagen der Preis eines Produktes wird immer verallgemeinert, also alles, was an Schaden entsteht. Und den Gewinn, den trägt dann der Einzelne, der das Produkt herstellt. Und da sozusagen anzusetzen, sagen, naja, eigentlich müssten wir doch die Dinge nochmal, ja, sozusagen die Preispolitik nochmal anders machen, dann würden wir automatisch dahin kommen, dass Produkte gar nicht erst so gestaltet werden, dass sie einen großen Umweltschaden haben, weil sie dann der Umwelt sozusagen schaden und weil es sich dann nicht mehr lohnen würde, ein Produkt so herzustellen, weil es einfach zu teuer werden würde.
Ja, ich glaube, wir haben da auch, als ich bei eurem Kongress war, ganz viel drüber gesprochen, dass das Kreislaufwirtschaftspaket natürlich nicht nur muss. Also wir haben da ja auch, ich habe auch erzählt, dass wir innerhalb des Parlaments auch ganz viele Arbeitsgruppen haben, wo es eben darum geht, genau auch zu schauen, dass zum Beispiel, was im Wirtschafts- und Finanzausschuss entschieden wird, sich nicht konterkariert mit dem, was wir im Umweltausschuss an Maßnahmen beschließen. Also, dass man da eben nicht auf der einen Seite sagt, wir wollen ambitioniertere Klimaziele, auf der anderen Seite aber dafür sorgt, dass unnachhaltige Projekte aus EU-Mitteln subventioniert werden. Also, das ist die Frage der Kohärenz, die wir eben im ganzen politischen Prozess eben auch in einer Art Kreislauf immer wieder rückkoppeln müssen. Also, dementsprechend kann ich da absolut zustimmen. Und was eben auch bei der ganzen Frage von Preisen wichtig ist, dass, also weil du reale Preise angesprochen hast, der Punkt ist halt, dass das jetzt immer eine Keule ist, mit der dann Angst gemacht wird vor ambitionierteren Maßnahmen. Also dass man sagt, hey, wenn wir jetzt nur noch ökologische, nachhaltige Produktionsprozesse fördern, dann kosten die so viel und da kann sich der Verbraucherin das nicht mehr leisten. Und das heißt aber eben genau,
das zahlt es ja jetzt schon, also sozusagen halt als
Allgemeinheit. Ja, wir zahlen später den Preis, genau. Aber dass wir das eben auch deutlich machen, dass Subventionen, die von der Europäischen Union kommen, nachhaltig sein müssen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass jetzt im Rahmen der Kreislaufwirtschaftspaketes die Kommission auch angekündigt hat, Nachhaltigkeitsgrundsätze festzulegen, die genauso was Nachhaltigkeitsgrundsätze festzulegen, die genauso was dann auch berücksichtigen. Genau, weil das eben nicht immer nur im Regal vom Verbraucher entschieden werden kann, sondern dass es eben dann politische Rahmenbedingungen dafür gibt, dass es eben das ökologischere Produkt für den Verbraucher dann auch niedrigschwellig zur Verfügung gibt.
Naja, und also ich glaube, dass es sich dann auch gar nicht mehr lohnen würde, unbedingt andere Produkte sozusagen herzustellen, wenn der Preis drin ist. Und dann könnten dadurch die anderen sozusagen nachhaltigen Produkte oder Cradle-to-Cradle-Produkte halt auch günstiger sein. Und man sieht auch jetzt ja schon, es wird oft so mit der Keule gekommen, ja, so ein Cradle-to-Cradle-Produkt ist ja nicht teurer. An sich sind die Produkte oft nicht teurer, sondern die Innovationsleistung dahinter ist natürlich etwas, was jetzt gerade aufwendig ist. Aber an sich ein Produkt so herzustellen, dass man einfach nur guckt, okay, welche Materialien nutzt man dafür, die gerade nicht schädlich sind, die halt gemacht sind, um sie auf der Haut zu tragen, die halt gerade nicht uns krank machen und die in Kreisläufe gehen können. Das heißt nicht, dass das automatisch gleich heißen muss, dass es teurer ist. Und natürlich auch, wenn man sich anguckt, die Sozialstandards an ganz vielen Stellen, ist das eigentlich nicht viel Geld. Wenn man sich sozusagen einen Schuh anguckt, der normal gekauft wird, dann ist das ein Bruchteil davon, ob man dem Menschen einen fairen Lohn zahlt. Und trotzdem kaufen sich die Leute ja diese teuren Schuhe. Das heißt, eigentlich geht es nicht um den Preis an der Stelle.
Ja, also ich meine, so ein ganz praktisches Problem, was da auch angefasst wird, was ja für den fürs Unternehmen, die dann produzieren, auch ein Problem ist. Also ich war neulich mal bei den Stadtwerken in Lübeck, die auch Müll trennen und die dann eben zum Beispiel sagen, selbst wenn wir recyceln und selbst wenn wir Rohstoffe wieder in den Kreislauf, also wenn wir halt Rohstoffe sammeln, Sekundärrohstoffe wie Holz oder so, ist es halt für denjenigen, der produziert, momentan teurer, Sekundärrohstoffe, also schon recycelte Produkte zu kaufen, anstatt neue Rohstoffe in den Produktkreislauf zu kriegen. Und das ist etwas, was auch ganz klar in dem Kreislaufwirtschaftspaket angesprochen wird, dass wir halt gerade im Sekundärrohstoff, also das sind ja ganz viele unterschiedliche Bausteine, die dazu führen, dass es möglich ist, dass wir reale Preise abbilden können. Und diese Sekundärrohstoffmarktregulierung, die ist halt eine, also dass wir dafür sorgen müssen, dass es eben möglich ist, günstiger an Sekundärrohstoffe zu kommen und dass das eben europäisch gelöst werden muss. Und gleichzeitig, also weil du ja auch Arbeitsbedingungen angesprochen hast und soziale Kosten, die auftauchen, da sind wir auch auf anderer Ebene dabei. Das ist nicht direkt Teil der Kreislaufwirtschaft, aber es ist eben auch ein Thema, was uns im Parlament umtreibt, nämlich wie wir dafür sorgen können, dass Lieferketten in die Europäische Union eben auch unseren Nachhaltigkeitsstandards und unseren Sozialstandards berücksichtigen. Und da arbeiten wir an einer sogenannten Sorgfaltspflicht, die Unternehmen in die Pflicht nimmt, eben für soziale Standards und Nachhaltigkeitsstandards in ihren Lieferketten Haftung zu übernehmen, weil das eben nicht alles vom Konsumenten am Regal entschieden werden kann, sondern eben politische Rahmenbedingungen braucht. Und deswegen greift das natürlich ineinander, was wir in unterschiedlichen Vorhaben tun. Aber ich glaube eben genau das, also bei der Frage des Sekundärmarktes war das ein konkretes Beispiel dafür, wo wir halt eben durch politische Rahmenbedingungen dafür sorgen können, dass es günstiger ist, nachhaltiger, sich für nachhaltige Rohstoffe zu entscheiden.
Ich glaube, auf der politischen Ebene kann da ganz viel getan werden. Zum Beispiel ist es ja immer noch so, dass es keine Steuer sozusagen auf Erdöl gibt, wenn man daraus Kunststoff herstellt. Aber auf den Sekundärrohstoff, wenn also Kunststoff recycelt wird, wird wiederum Steuer genommen. Und alleine deswegen ist sozusagen schon der Recycling-Kunststoff teurer als der, der den sogenannten Virgin-Kunststoff herstellt. Und das ist natürlich, da sieht man, dass man ganz viel, glaube ich, über Gesetzgebung natürlich auch da machen kann. Und einfach, das meinte ich mit dem reale Preise, schon mal die Dinge runter zu, das ist eine Subvention auf das Falsche, wenn man darauf keine Steuern nimmt und auf den Sekundärrohstoff dann die Steuer nimmt.
Mhm. Absolut. Nur ist leider Steuerpolitik auch nicht europäische Kompetenz, aber zumindest können wir die Rahmenbedingungen dafür setzen.
Ja, das stimmt. Da kann man, glaube ich, wahrscheinlich aber auf vielen Stellen anfangen, weil ich meine, man merkt ja schon, dass vieles, was sozusagen auch an Rahmen vorgegeben wird von der EU, dann auch auf Bundesebene angefangen wird umzusetzen.
Absolut.
Ja, ich glaube, ein Punkt, der für uns auch noch wichtig ist, ist so das Thema Landwirtschaft, dass man sozusagen, also ich merke, dass sozusagen, wenn über Circular Economy auf EU-Ebene gesprochen wird, dass dann ganz oft ja sozusagen eigentlich nur aus so einer, also so aus einer reinen Perspektive wie der also eigentlich nur aus der ökonomischen Perspektive drauf geguckt wird und so viele Dinge, wie du ja auch sagtest, gerade irgendwie so die Sozialebene findet nicht so richtig Platz, aber auch zum Beispiel die Ebene, dass es eigentlich darum geht, dass wir ein Kohlenstoffmanagement-Thema haben und dass, wenn wir über Kohlenstoffmanagement reden, dann müssen wir die Landwirtschaft genauso mitsehen und als einen der Hauptakteure, die eigentlich entweder Kohlenstoff halt speichern können oder, wie sie es jetzt machen, Kohlenstoff auch in die Luft abgeben. Und ich glaube, also sozusagen diese ganzen Dinge wie Landwirtschaft, aber auch Klimaschutz und dann Circular Economy, diese Dinge werden teilweise meiner Meinung nach viel zu wenig zusammengedacht. Dabei müssen die doch eigentlich zusammengehen. Und das hat mich ein bisschen gewundert, wenn man sich dann auch anguckt, okay, es soll doch eigentlich einen Green Deal geben, der das alles zusammendenken soll. Warum findet das dann nicht statt?
Ja, das haben wir uns im Parlament auch gefragt. Also zwar nicht mehrheitlich, aber genau das ist das Problem. Alleine wenn du jetzt daran denkst, was für finanzielle Ressourcen die Europäische Union hat, die gemeinsame Agrarpolitik ist der größte Batzen Geld, den wir gemeinsam zur Verfügung haben. Und der wird halt im Green Deal nur am Rande thematisiert. Da gibt es die Farm-to-Fork-Strategy, die natürlich auch richtige Fragen stellt, aber an dem Grundsatz, wie wir unsere gemeinsame Agrarpolitik momentan machen, nämlich, dass wir Geld mit der Gießkanne nach Fläche und nicht nach den Leistungen, die die Landwirte erbringen, auf dieser Fläche geben, der wird nicht angefasst. Und das halte ich auch für einen riesigen Fehler, weil der uns eben auch Handlungsräume wegnimmt und wir eben eigentlich genau die Leistung der Landwirte für den Umgang mit unseren Lebensgrundlagen, mit den Böden, mit der Luft honorieren sollten und auch nicht die einfach nur den Besitz von Fläche, was momentan der Stand ist. Und das ist etwas, was noch auf uns zukommt. Aber da hast du völlig recht, das wird im Green Deal zu wenig thematisiert. Und da haben wir auch schon im Parlament Kritik zu geäußert.
Naja, und also vor allem auch, wenn man sozusagen einerseits gerade sagt, wir möchten ambitionierte Klimaziele machen, möchten den Green Deal auch dafür machen, dann ist das ja eigentlich was zusammengehen soll. Und da fragt man sich natürlich auch jetzt, wenn die Klimakonferenz auch abgesagt ist und wir sozusagen in anderen Zeiten jetzt sind, meinst du, dass das einfach auch alles dann nach hinten rutschen wird deswegen?
Ja, es ist halt die Frage, ob wir weiter so viel Druck machen. Also es war jetzt bei der Europawahl so, es gibt ja immer dieses Eurobarometer, wo dann so gefragt wurde, was waren für euch wahlentscheidende Themen? Und da haben halt viele gesagt, Klimaschutz, Klimaschutz, Klimaschutz. Also das war das Thema für die Europawahl. Und da haben wir eben, das hat man im Parlament richtig gemerkt. Also in allen Ecken des Parlaments, also außer vielleicht in der Rechten, haben alle über Klimaschutz geredet. Und der Green Deal wurde als Herzstück unserer Arbeit für die nächsten 5 Jahren immer wieder genannt und auch maßgeblich von der neuen Kommission als Schwerpunktthema genannt, also der Green Deal jetzt als gesamtes Paket. Und daran werden wir jetzt, wenn wir dann auch weiter arbeiten, daran erinnern, dass das eben nicht weg ist. Und ich finde schon, dass Politik durchaus in der Lage ist, mehrere Krisen auf einmal zu handeln. Und die Klimakrise ist halt eben auch weiter eine Krise, der wir uns politisch stellen müssen. Und dementsprechend müssen wir halt weiter Druck machen dafür, dass der Green Deal nicht eine Ankündigung bleibt, sondern dass da eben auch Teil und Herz eines wirtschaftlichen Wiederaufbauprogramms nach Corona wird, weil er eben immer noch richtig ist, weil die Frage nach einer sozial-ökologischen Transformation unserer Wirtschaft zentral ist, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen. Also dementsprechend brauchen wir weiter den Druck und eben auch NGOs, Aktivistinnen, die auf die Straße gehen und Politik zum Handeln auffordern, weil wir im Parlament werden das auf jeden Fall weiter vorantreiben wollen.
Ja, den Druck, den könnt ihr alle auch gerne mitmachen, die ihr hier vor den Bildschirmen auch mit dabei seid. Entweder in Form, dass ihr euch engagiert. Ihr könnt euch auch bei uns in den Regionalgruppen mit einbringen, mitmachen. Ihr könnt eure Abgeordneten vor Ort auf die Themen ansprechen und aktiv werden. Und ihr könnt natürlich uns als Organisation auch unterstützen. Gerne auch mit einer Spende, gerade zu den Zeiten, wo es natürlich schwierig ist. Aber auch Leute, die einfach mitmachen und drüber sprechen, das hilft besonders viel. Ich würde sagen, ich gehe mal hier auf die Fragen, die hier schon reingekommen sind, auch ein. in der fortlaufenden Zeit. Hier kam eine Frage dazu, wie denn die Ziele in der Baubranche für den Green Deal gesetzt werden oder welche Ziele da gesetzt werden. Kannst du dazu was sagen?
Kann ich. Und zwar ist die Baubranche natürlich super wichtig, weil sie einfach unfassbar viel der Rohstoffe, die wir in der Europäischen Union verbrauchen, hier verschlingt, sage ich mal. Und was halt im Rahmen des Kreislaufpakets angepackt ist, ist eben genau eine Strategie für eine nachhaltige Bauwirtschaft, die eben auch die Grundsätze der Kreislaufwirtschaft während des gesamten Lebenszyklus berücksichtigt. Und unter anderem ist da zum Beispiel eine Überarbeitung der sogenannten Bauprodukteverordnung vorgeschlagen, in der zum Beispiel eine höhere feste Quote für einen Rezyklatanteil von Bauprodukten festgelegt werden soll. Also dass man da eben auch durch Quotenregelung dafür sorgt, dass mehr recycelte Rohstoffe in der Bauindustrie verbaut werden. So dementsprechend ist das eine Maßnahme, die auch im Rahmen des Kreislaufwirtschaftspakets thematisiert wird.
Naja, und dass das mega wichtig ist, ist ja sozusagen allein schon darüber, wenn wir wissen, dass irgendwie 60% unseres Müllaufkommens, den wir in Deutschland haben, aus dem Baubereich kommen und natürlich auch der Baubereich einen großen Teil zu den klimaschädlichen Ausstößen dazu beiträgt. Außerdem auch, wie einfach unsere Welt verbauen und eigentlich das ja der perfekte Ort ist, um Materialbanken zu machen, unsere Materialien nicht mehr einfach wegzuverbauen, sodass sie dann nicht mehr genutzt werden können und am Ende irgendwo als Müll landen, sondern uns sozusagen von vornherein zu überlegen, wie wir ein Gebäude so bauen, dass es zu einer Materialbank wird und die all die Materialien danach wieder verwendet werden können. Und das funktioniert auch damit, wenn wir es schaffen, die Digitalisierung wirklich zu nutzen und jedes sozusagen Gebäude mit einem digitalen Klon versehen und uns von vornherein überlegen, wie kann ich all das so verbauen und dann auch so in meinem digitalen Klon ablegen, dass ich es am Ende einfach wieder rückbauen kann und wieder für was anderes dann verwenden kann. Vielleicht nochmal für alle, die jetzt sozusagen später erst noch dazugekommen sind, ihr könnt uns über Slido, also sly.do, gerne Fragen schicken, die ich hier vorne bekomme. Und ihr braucht dafür so einen Code, der heißt LabTalk. Also schreibt uns gerne Fragen hierher. Ich würde auch gleich weitermachen, nämlich noch mit hier kam die Frage auch auf. Wir sind irgendwie direkt so ins Gespräch eingestiegen. Und vielleicht könntest du noch mal ganz kurz sagen, was denn eigentlich der Aktionsplan der EU-Kommission ist und in welcher Form die Ergebnisse des Prozesses am Ende verbindlich sind. Das fragt hier auch jemand.
Also der Aktionsplan Kreislaufwirtschaft ist jetzt erstmal so ein bisschen ein Inhaltsverzeichnis dafür, was die Kommission sich vorgenommen hat, im Rahmen der Kreislaufwirtschaft politisch anzustoßen. Und all diese Maßnahmen sollen dann im Rahmen des European Green Deal dazu beitragen, unser Wirtschaften in der Europäischen Union zu mehr Nachhaltigkeit umzubauen. Und es sind eben ganz viele unterschiedliche Maßnahmen aus dem Bereich von Abfall über Verpackung, über Recycling, über Plastik natürlich und auch Mikroplastik das erste Mal, wo dann auch geschaut werden soll, dass kein unnötiges Mikroplastik verarbeitet wird, bis hin zu Verbraucherinnenpolitik, also ganz unterschiedliche Instrumente, die da in diesem Plan erstmal aufgezählt werden. Und das war halt bisher in anderen Plänen, die die Kommission erstellt hat, noch nie so ganzheitlich, also dass wirklich der gesamte Lebenszyklus eines Produktes in den Blick genommen wird. Dementsprechend sind die Erwartungen daran, dass daraus auch viel passiert, natürlich sehr hoch, also auch bei mir. Aber was genau dann natürlich auf dem Tisch liegt, sehen wir dann erst, wenn die einzelnen Gesetzesvorschläge dann auf dem Tisch liegen. Weil jetzt ist es erstmal ein Aktionsplan, also eine Ankündigung von Maßnahmen, die dann eben jetzt mit konkreten Vorschlägen untermauert werden. Und da werden wir eben dann auch die Kommission daran messen. Die Vorschläge werden dann eben vorgelegt in den nächsten, also ab Ende des Jahres geht es dann richtig los.
Jetzt warst du ganz kurz unterbrochen hier in der Verbindung, wo du sagtest, wir werden die EU-Kommission jetzt daran messen. Vielleicht kannst du noch einmal das kurz wiederholen.
Genau, also nee, ich habe nur noch mal wiederholt, dass es halt ein Aktionsplan ist, also ein Plan, den die Kommission vorgelegt hat, was sie tun möchte. Und dass wir die Kommission natürlich auch an diesem Plan messen werden, wenn sie dann tatsächlich die konkreten Vorschläge auf den Tisch legt. Also wenn es dann zum Beispiel um die neue Ökodesign-Richtlinie geht und dass die dann eben, wie die dann eben aufgebaut ist, wenn es dann darum geht, dass wir zum Beispiel höhere Rezyklatquoten in der Bauwirtschaft haben. Also das, daran werden wir sie dann messen, also da, an den Ankündigungen. Also es ist halt jetzt erstmal nur ein Plan und noch kein
Gesetz. Hast du denn da viele Mitstreiterinnen auch in deiner Fraktion, die da ähnlicher Meinung sind oder auch überfraktionär?
Ja, also der gesamte Aktionsplan wurde sehr positiv im Parlament aufgenommen und wir haben da, also sowohl in meiner Fraktion natürlich als auch in anderen, den Plan positiv, also ich meine, es ist halt schwierig so zu sagen. Also
ja, positiv aufnehmen ist ja so das eine, die Frage ist ja, ja. Sozusagen, gibt es noch mehr wie dich, die so ambitioniert auch daran arbeiten oder auch immer dahinter sind und das auch als einen wichtigen Teil ihrer Arbeit wirklich sehen? Wie würdest du da so das Klima einschätzen? Ist das eher sowas, okay, das muss man jetzt machen, das gehört dazu, oder ist das viel Herzblut auch mit drin?
Ja, na, ich habe schon das Gefühl, dass das Thema viele, viele Abgeordnete umtreibt. Und ich finde, das ist auch ein Thema, mit dem man auch wirklich deutlich machen kann, wie die EU direkt im Alltag wirken kann. Ne? Also dass wir dadurch, dass wir jetzt zum Beispiel ab nächstes Jahr das Einwegplastikverbot in der Europäischen Union haben, dass da konkret sich unser verändert und gemeinsam unsere Anstrengung dafür, weniger Plastik zu verbrauchen, mit einer europäischen Rahmenbedingung dann passiert. Also dass Europa da direkt im Alltag sichtbar wird. Also dementsprechend habe ich schon das Gefühl, dass das Thema für sehr viele Kolleginnen und Kollegen ein sehr spannendes ist.
Ja gut, wobei man natürlich auch sagen muss, gerade das Thema Plastik sich manchmal ein bisschen symbolhaft auch anfühlt, wenn man eigentlich sieht, was sozusagen für größere Dinge angegangen werden müssen und was man ja auch sozusagen eigentlich mit dem Aktionsplan dann erreichen möchte. Das ist ja gar nicht immer unbedingt so leicht zu vermitteln, wie jetzt so ein konkretes, ein Symbol, was ja auch sozusagen eine Strahlkraft hat, aber was trotzdem erstmal symbolischer wirkt.
Ja, aber das trotzdem ja auch ein Auge darauf wirft, dass die Europäische Union da Dinge bewegen kann, wenn man sie lässt. Also dementsprechend würde ich das nicht unterschätzen, was das eben dann auch bedeutet. Also dementsprechend, ja, klar, aber es wird natürlich komplexer. Und das ist ja auch die Aufgabe, die wir immer sagen müssen, dass wenn wir uns dazu entscheiden, gemeinsam zu wirtschaften, gemeinsam einen Markt aufzubauen, dass wir dann eben auch gemeinsam manchmal komplizierte Regelungen treffen müssen, die aber natürlich dann auch funktionieren müssen in der Praxis und dafür sorgen müssen, dass wir Ressourcen in einen nachhaltigen Kreislauf bekommen.
Ja, hier kamen auch noch ein bisschen sozusagen konkrete Fragen, die eigentlich zusammengehören können, zum wie man denn als Bürger an der Entwicklung vom Green Deal mitwirken kann. Und dazu sozusagen auch die Frage, kann man denn eigentlich dann den Begriff Circular Economy auch noch mit so Themen wie Materialgesundheit und Nutzungsszenarien, wie kann man die noch stärker mit einbringen? Oder wer definiert jetzt den Begriff Circular Economy auf EU-Ebene?
Na, das ist erstmal die Kommission, wenn sie ihre Vorschläge macht. Und alles, was die Kommission vorschlägt, das dürfen wir im Parlament eben auch kommentieren, bearbeiten, weiterentwickeln. Dementsprechend ist mein Rat und auch etwas, was ich immer sehr gerne mache, schreibt euren Abgeordneten und macht den Vorschläge und macht Vorschläge, was besser sein muss, weil wir genau dafür ja da sind. Wir sind eure Vertretung im Parlament und wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Wünsche habt an Paketen, die wir bearbeiten, dann sucht den Kontakt und ich freue mich natürlich auch gerade Leute aus dem von Cradle to Cradle NGO, die da ja auch eine super spannende auch Praxiserfahrung oft mitbringen, wenn die da ihre Erfahrungen teilen, finde ich immer sehr cool, wenn man da auch direkt einen Draht zu seinen Abgeordneten sucht, weil dazu sind wir ja da.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch das, was wir immer allen mitgeben und auch sagen, macht das vor Ort und bringt vor Ort auch eure Themen ein. Ich habe hier noch eine Frage, die hier auch reinkommt und da geht es um Müllverbrennung und wie weit die Bedeutung der Müllverbrennung eigentlich thematisiert wird, weil in der Müllverbrennung als sozusagen CO2 ja auch freigesetzt wird. Und beim Kohleausstieg reden dann immer alle über Müllverbrennung. Und das ist auch was, was wir an ganz vielen Stellen immer merken, dass sozusagen gerade die Müllverbrennung quasi wieder aufblüht als sozusagen die Idee, auch ja, dann kann man darüber ja noch Energie gewinnen. Spielt das eine Rolle aus deiner Perspektive oder wie nimmst du das wahr?
Also ich sehe das jetzt schon so, dass im Rahmen des Kreislauf-Aktionsplans schon das oberste Ziel ist, überhaupt Abfall zu vermeiden, also auch weniger Abfall zu haben. Und dass das etwas, also dass das Problem, was da thematisiert wird, gerade beim Sekundärrohstoffmarkt, dass vielen Abfallentsorgern gar nicht mehr anderes übrig bleibt, auch als verbrennen, weil sie keine Nutzung dafür finden, weil niemand das abnimmt. Also dementsprechend finde ich die Zielsetzung, eben Abfall zu vermeiden und eben Ressourcen, die wir nutzen, in dem Kreislauf wieder in den Kreislauf zu bekommen, die wird schon sehr klar aus dem Kreislaufwirtschaftspaket. Aber natürlich haben wir mit unterschiedlichen Materialien unterschiedliche Nutzungskonflikte. Also ganz, ganz praktisches Beispiel. Ich bin jetzt gerade Berichterstatterin, also ich bin zuständig für einen sogenannten legislativen Initiativbericht, wie wir dafür sorgen können, dass wir entwaldungsfreie Lieferketten in die Europäische Union haben. Und das ist halt super komplex. Und wir haben alleine, wenn wir auf der einen Seite darüber sprechen, dass Holz, dass Wälder bedroht sind und wir auch aufforsten müssten weltweit, aber auf der anderen Seite natürlich auch andere Nutzungskonflikte mit dem Rohstoff Holz passieren. Da müssen wir halt eben genau immer wieder gegenseitig abklären, dass wir da eben nachhaltige Nutzungen haben. Aber genau bei dem konkreten Problem Abfall und auch Müllverbrennung sehe ich da schon die klare Zielsetzung im Rahmen des Kreislauf-Aktionsplans, das zu vermeiden, dass überhaupt Abfall entsteht, sondern Ressourcen wieder zu verwenden.
Ich habe halt das Gefühl, dass gerade die ja auch größeren Industrieländer sozusagen ganz stark darauf setzen und auch Deutschland ist ja so Müllverbrennungsanlagen Exporteur sogar und verteilt die als Entwicklungshilfe überall auf der Welt. Und man sieht es zum Beispiel auch irgendwie, es wird immer als Beispiel für eine grüne Kreislaufstadt, wird Kopenhagen genannt. Die haben gerade eine riesige Müllverbrennungsanlage gebaut, mit der Perspektive, dass man dann da drauf auf dem Dach irgendwie auch Skifahren kann oder das als Park nutzen kann. Und das ist sozusagen so eingebettet mitten in die Stadt. Und natürlich zementiert man damit ja auch eine Technologie dann in die Stadt rein. Und ich glaube, das ist sowas, wo man merkt, das Thema Müllverbrennung ist momentan meiner Meinung nach mehr auf dem Vormarsch, als es sozusagen eigentlich sein dürfte. Aber klar, wenn sozusagen mehr auf Recycling gesetzt werden würde, dann würde das auch mehr zurückgehen.
Ja.
Hier kam auch noch so das Thema auf, wie kann man eigentlich mit sozusagen den Post-Kohle-Tagebauregionen umgehen, wie zum Beispiel in der Lausitz. Könnte das nicht auch Pionierregionen für erneuerbare Energien, Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft sein? Und könnte da die EU nicht auch gerade fördern, dahin zu kommen?
Ja, ganz genau, wenn wir sie eben fördern dazu. Also es passiert nicht von selbst. Und da haben wir ja auch im Rahmen des Green Deals den sogenannten Just Transition Fonds, also den Fonds für gerechte Transformation, also dass wir dafür sorgen, dass die Regionen, die am stärksten von dem Wandel, den wir anstoßen wollen, also eben sozial-ökologischen Wandel, dass die eben auch Unterstützung bekommen, dabei auch neue Formen, also Dienstleistungen, Industrien aufzubauen, die eben dann auch in der Region neue Arbeitsplätze schaffen. Genau, das ist aber nur funktioniert, wenn wir das solidarisch in der Europäischen Union machen und eben die Regionen unterstützen, die am meisten davon betroffen sind. Und ich sag mal so, momentan haben wir da eben noch ein bisschen Probleme finanzieller Art, weil die Europäische Union hat einen Haushalt, der ist doppelt so groß wie der Haushalt von NRW. Und wenn man sagt, die Europäische Union soll alle diese notwendigen Investitionen stemmen, dann haben wir dafür einfach schlichtweg nicht genügend finanzielle Ressourcen. Deswegen ist der Just Transition Fonds auf europäischer Ebene ein wichtiger Anstoß, um das europäisch solidarisch zu verteilen. Aber es ersetzt eben nicht die Investitionsleistungen, die auch von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union geleistet werden müssen, damit die Regionen, die am stärksten vom Wandel betroffen sind, nämlich unterstützt werden.
Ja, glaubst du denn, dass es sozusagen jetzt auch realistisch ist, dass wir damit loslegen jetzt sozusagen? Oder wie sehen die nächsten Wochen deiner Meinung nach dann aus?
Oh, also das ist eine sehr schwierige Frage, weil wir ja überhaupt nicht wissen, wie sich das jetzt alles noch weiterentwickelt, ob wir es schaffen, wie man so neudeutsch sagt, die Curve zu flatten. Aber es ist ja schon beachtlich, was jetzt auch auf Bundesebene hier in Deutschland passiert ist, was wir aber auch auf europäischer Ebene für Pakete schnüren, um eben genau Regionen, die am stärksten betroffen sind, jetzt von der Corona-Krise zu unterstützen. Und dass man da eben auch merkt, dass es nicht unbedingt immer nur darum geht, dass man einen wunderschönen, ausgeglichenen Haushalt hat, sondern dass man eben dafür sorgt, dass Investitionen, die heute getroffen werden müssen, nicht auf zukünftige Generationen verlagert werden, sondern jetzt getroffen werden müssen, damit wir eben auch in Zukunft die notwendige Infrastruktur haben. Und das ist etwas, wo ich halt das Gefühl habe, gerade sowas wie ein Umdenken politisch zu erleben. Aber ich bin mir da zu unsicher, jetzt schon Prognosen dafür zu geben, weil jetzt alles ein bisschen gerade noch offen ist, wie das ausgeht. Also wir sagen aber vor allen Dingen auch auf europäischer Ebene, dass wir an neue finanzielle Instrumente denken müssen, weil es gerade so ist, dass gerade die Staaten, die schon in der Finanzkrise gebeutelt waren und da schon Schwierigkeiten hatten, Gesundheitssysteme, Schulen aufrechtzuerhalten und die wir dann eben mit einer sogenannten Austeritätspolitik auch noch zum Sparen angetrieben haben, dass denen jetzt die Ressourcen fehlen.
Jetzt höre ich dich gerade nicht mehr.
Jetzt hört ihr mich wieder?
Ja.
Okay, sehr gut. Ja, da bin ich. Oh Gott, wo war ich jetzt?
Wir waren dabei gewesen, dass wir darüber gesprochen haben, wie es jetzt weitergeht.
Ja, long story short ist auf jeden Fall, dass ich jetzt noch nicht voraussehen kann, aber eben mir vor allen Dingen wünsche, dass wir dafür sorgen, dass die Staaten, die am stärksten getroffen sind von der Corona-Krise, dass die nicht alleingelassen werden und dass das natürlich das eine der wichtigen Prioritäten ist.
Ich glaube, was halt auch wichtig ist, gerade vorher auch zum Thema Klima immer dieses Thema kam auf, dass es sozusagen um Verantwortung geht, dass es um Enkel geht, dass es um sozusagen unsere Zukunft geht, um die junge Generation geht. Ich finde das immer relativ schwer und ist auch im Aktionsplan auch so anzuklingen gewesen, also immer dieses irgendwie Herstellerverantwortung etc. Aber ich glaube, wenn wir es wirklich schaffen wollen, jetzt aus dieser Krise rauszukommen, also danach sozusagen wieder die Wirtschaft damit zu starten, dann müssen wir aus dieser Verantwortungsdenke und aus dieser rein sozusagen moralischen Perspektive rauskommen, sondern weil sowas wie du ja auch gerade sagtest, dass die dann sozusagen die Konservativen kommen und sagen, jetzt müssen wir hier, können wir nicht mit der Klimakeule kommen. Ja, wenn es eine Moralkeule ist, in dem Moment hat man immer sozusagen den starken Gegenwind, wenn es einem nicht gut geht. Und ich glaube, wir müssen schaffen, dass die Leute wirklich verstehen, dass es ein Innovationsthema ist, dass es eigentlich nur darum geht, die guten Ideen, die wirklich ein anderes Wirtschaften ermöglichen und die eine andere Form von Wirtschaft, die aber eigentlich positiver ist und auch finanziell sogar besser funktionieren kann, die zu zeigen. Und ich glaube, das ist vielleicht was, meine Wahrnehmung ist, dass es immer noch so ein Verantwortungsthema ist. Und ich mich frage, wie du das sehen würdest, auch ob sozusagen das Bewusstsein dafür ist, dass wir eigentlich nicht auf sozusagen einer moralischen Perspektive, es geht nur um unsere Enkel etc., sozusagen reden können, sondern wie wir es schaffen, zu dem Wandel zu kommen, dass es ganz klar für jeden sein muss, dass wir diesen Green Deal eigentlich jetzt brauchen.
Ja, indem wir halt deutlich machen, dass der Wandel eben für alle Menschen Vorteile bringt. Also dass wir momentan, finde ich, gerade in Deutschland immer eine sehr Angstdebatte haben. Also dadurch, also klar ist, dass Arbeitsplätze verloren gehen, aber dass eben, wenn wir es klug anstellen, wir durch Weiterbildung Menschen unterstützen können bei diesem Wandel und dafür sorgen können, dass sie auch in der nachhaltigen, digitaleren Wirtschaft gute Arbeit haben, dass das alles eine Frage von Handeln ist, was wir politisch jetzt tun. Und dementsprechend ist genau diese Erzählung von Green Deal, also dass er in Zukunft investieren will, dass er die natürlich, um zukünftigen Generationen eine lebenswerte Umwelt zu hinterlassen, aber eben vor allen Dingen auch, um eben Menschen mitzunehmen. Das ist etwas, was ich an der Erzählung von Green Deal sehr überzeugend finde, dass er halt eben zukunftsoptimistisch ist und eben sagt, wenn wir jetzt investieren und wenn wir jetzt die richtigen politischen Weichenstellungen stellen, dann profitieren wir als Gesellschaft davon, weil wir eben eine gesunde, intakte Umwelt haben, weil wir gute Arbeitsplätze haben und weil wir eben auch eine solidarische Gemeinschaft haben. Also dementsprechend ist das genau das, was ich wichtig finde am Green Deal und dass es für mich keine abstrakte moralische Frage ist, sondern eine von sozialer Gerechtigkeit, dass eben diejenigen, die eben auch am meisten verschmutzen, eben auch ihren Beitrag dazu leisten müssen, dass wir eben nicht mehr unsere Lebensgrundlagen gefährden, weil nämlich die Konsequenz vom Nichthandeln eben vor allen Dingen die sozial Schwächeren trifft. Also wenn du halt in der Straße wohnst, ich habe mal in der Max-Brauer-Allee in Hamburg gewohnt, die ja gesperrt ist für, wo dieses Fahrverbot ist, wo ich halt eben sage, es gibt halt Menschen, die können sich da nicht aussuchen, einfach wegzuziehen oder eben irgendwie Urlaub zu machen und dann aus der schlechten Luft herauszugehen. Nein, die müssen da weiter wohnen. Also dementsprechend haben alle was davon, wenn wir was dafür tun, dass wir unsere Lebensgrundlagen erhalten. Und das finde ich das, was wir halt viel stärker erzählen müssen. Und gleichzeitig denke ich auch, also ich finde das immer ganz lustig, weil gerade wenn du dann halt so als 27-Jährige in einem Parlament sitzt, wo Menschen im Schnitt ein bisschen älter sind als du, wenn die dann immer alle sagen, für unsere Kinder, für unsere Enkel. Und das hat halt nichts mit dem Grund zu tun, warum ich da im Parlament sitze, weil ich eben genau glaube, dass es eben auch genau die Leute mit den Zukunftsideen und die Leute, die ein Interesse daran haben, weil sie einfach noch viel länger auf der Welt sind, eben auch sich als Teil davon begreifen und sagen müssen, wir müssen jetzt auch aktiv werden, damit sich Zukunft, also damit unsere Zukunft eben auch eine lebenswerte ist. Das finde ich halt viel wichtiger, also dass man nicht von etwas Abstrakten in der Zukunft redet, sondern dass es jetzt schon Menschen gibt, die wohl sehr großes Interesse daran haben, weil sie auch Teil der Zukunft sein werden. Also dementsprechend ist es halt nicht nur dieses großväterliche, gutmütige, wenn wir dafür sorgen, dass wir Klimaziele einhalten, sondern es ist unsere aller Aufgabe. Und es ist dementsprechend fände ich sehr gut, wenn wir von der Moralebene weggehen.
Ja, und es geht ja gerade eigentlich nicht nur um unsere Enkel und es geht aber auch nicht nur um unsere Zukunft. Also ich finde es auch so ein bisschen schwierig, wenn man so einen Generationskonflikt aufmacht und sagt, ah, ihr Alten, die sozusagen unsere Welt kaputt macht und wir sind jetzt, und die Älteren, die dann immer sagen, ah, die Jugend muss es irgendwie richten. Ich glaube, es ist halt schon gerade wichtig, dass es darum geht, wie wollen wir eigentlich als Gesellschaft dastehen? Und das ist halt gar nicht die Alten gegen die Jungen oder andersrum und auch nicht in der ganzen Debatte, wie es jetzt geführt wird, wenn wir über Corona sprechen, dann ist es auch nicht wenn wir uns als junge Menschen jetzt nicht drum kümmern, dann sind uns die alten Menschen egal, weil sozusagen es geht ja darum, wie wollen wir insgesamt als Gesellschaft auch miteinander sein und nicht nur die einen oder nur die anderen.
Absolut.
Die Frage noch zurück an dich, hast du noch irgendwas, was du gern noch loswerden wolltest oder wo du auch sagst, ach, das wollte ich nochmal mit hier reingeben?
Nein, also ich kann nur meine Bitte von vorhin wiederholen. Also der Green Deal, auch der Aktionsplan Kreislaufwirtschaft, das sind jetzt alles erstmal Ankündigungen und wir brauchen eben, also wir brauchen den Druck, damit das eben auch alles passiert, weil ich nämlich ganz genau sehe, im Parlament macht es was. Mit den Leuten. Alle beziehen sich auf zum Beispiel Fridays for Future Proteste, wenn sie über den Green Deal gesprochen haben. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir weiterhin den Druck hochhalten, wenn es dann ins konkrete Machen geht und dass man nicht, dass jeden Tag wir, also das ist ja das Wichtige an Politik, an Demokratie, die ist ja für uns alle da. Und wenn wir nicht wenn ihr nicht aktiv werdet und eben auch Themen, die euch wichtig sind, an eure Interessensvertreterin in den Parlamenten weiterträgt, dann macht das nicht unbedingt jemand anders für euch. So dementsprechend nur der Aufruf, begleitet den Green Deal, begleitet das Kreislaufwirtschaftspaket und schreibt eure Abgeordneten an und bleibt kritisch.
Ja, danke. Bleibt kritisch ist, glaube ich, ein super Schlusswort. Ich glaube, wir müssen alle kritisch sein, auch in den Zeiten, und wir müssen alle daran weiterarbeiten, dass auch diese Themen, die doch so wichtig sind, nicht in Vergessenheit geraten und dass wir nicht jetzt sagen, okay, wir haben die eine Krise und deswegen interessieren uns die anderen Themen alle nicht mehr, sondern genau zu überlegen, wie gehen wir eigentlich um und wie wollen wir mit Krisen, wie wollen wir mit Problemen in unserer Gesellschaft insgesamt umgehen. Wir machen das hier, indem wir versuchen, mit tollen Gästen wie Delara heute hier weiter im Gespräch zu bleiben und auch im Austausch zu sein. Wir freuen uns über jeden, der Lust hat, auch mitzumachen und auch weiter in den Regionalgruppen oder auch an anderer Stelle aktiv zu werden, auf die Abgeordneten zuzugehen und sie anzusprechen und natürlich aber auch uns als Organisation zu unterstützen und auch unsere Formate zu unterstützen. Hier ist auch ein Link und eine Möglichkeit, wie ihr uns als Organisation auch mit einer Spende unterstützen könnt. Da freuen wir uns natürlich auch sehr drüber. Und ihr könnt uns auch weiter auf Social Media folgen oder auch mit uns da in den Diskurs gehen. Natürlich mit Delara auch, die ist auch sehr aktiv auf den Social Media Kanälen, wie ich immer mitbekomme. Das heißt, bleibt mit uns im Gespräch, bleibt mit euren Abgeordneten im Gespräch, bleibt mit Delara im Gespräch und vielen Dank, dass du heute da warst und mit uns dieses Format gemacht hast, auch wenn es zum ersten Mal mit noch ein paar kleinen Holpern heute stattgefunden hat. Wir lernen auch und natürlich ist es gar nicht so einfach, sozusagen das, was wir eigentlich hier sonst in live abbilden, mit vielen Menschen in so einer digitalen Form abzubilden. Das ist auch ein bisschen lustig, wenn man so in diese Kameras reingucken soll und mit dem Bildschirm spricht, statt mit echten Menschen vor einem. Aber ich glaube, es hat trotzdem ganz gut funktioniert fürs erste Mal und freue mich für jeden, der eingeschaltet hat. Und vielen Dank dir, Delara, auch für dein Engagement und deinen Abend, den du heute mit uns hier verbracht hast. Und auch für dein ganzes Engagement, den du bei deiner Arbeit mit einbringst.
Danke euch und vielleicht ja beim nächsten Kreislaufwirtschaftspaket dann auch mit im Real Life. Dann sitze ich da und kann den Tee auch trinken, der da steht.
Das machen wir so, auf jeden Fall, nächstes Mal. Bis dann, tschüss. Ciao.